Sie ist ja heute verbreitet. Ich denke, Sie machen da auch mit, dass man sich erregt über die Missstände, die man so beobachten kann. Was? Schon wieder Lebensmittel vergiftet und die Luft wird immer schlechter. Merken Sie, ich kann schon immer richtig atmen und die Welt wird so schwierig und die Menschen sind so bös. Kein Tier würde das machen, was die Menschen tun. Man kann sich erregen über den bösen Zustand der Welt. Und da ist auch Mode geworden, dass man von einer rechten Predigt erwartet, dass da Stellung genommen wird. Und da heißt dann, da muss man sich abgrenzen, da muss man öffentlich verlautbaren lassen, dass man sagt, ich bin ja schließlich auch gegen Ausländerfeindlichkeit und ich bin gegen Umweltverschmutzung und gegen Misswirtschaft in der Politik und gegen die Missstände bei den Banken und bei der Telekom und was weiß ich, wo alles überall in der Welt, in der Wirtschaft und in der Ausbeutung und im Unrecht, was geschieht. Man erwartet das sicher manchen Ort schon, bloß ist nicht Christenart. Wir haben einen Missstand. Mit dem wollen wir uns beschäftigen. Nicht, dass ich sage, die anderen sind alle nicht wichtig, nur verändert sich so wenig, indem man dagegen ist. Ein Missstand, der für mich noch gefährlicher ist als vergiftete Lebensmittel. Ein Übel, das ich noch bedrohlicher empfinde als der Schmutz in der Luft. Und das ist für mich der Unglaube in der Kirche. Das Thema wird ja normalerweise in Kirchen totgeschwiegen. Es ist auch sehr verpönt, dass man einander fragt und sagt, wie hältst du es denn mit dem Glauben, dass eine Gemeinde ihren Pfarrer fragt und der Pfarrer seine Gemeinde? Tatsächlich ist es so. Wenn Sie sich nur nach dem Urteil von den Verlautbarungen der Kirche richten würden oder der Theologie, ich denke, das Bild wäre völlig verwirrend. Was ist jetzt los mit Jesus? Der Auferstandene. Was ist heute mit ihm? Kann ich mit ihm rechnen in der Not meines Lebens? Worauf kann ich bauen? Wenn ich so ein Thema anschneide, ich denke, da könnte ich auch jemand verletzen, das will ich nicht. Und ich darf deshalb ein Zitat sagen, das hat ein Kirchenpräsident gesagt, ein bayerischer Kirchenpräsident um die Jahrhundertwende, das war Betzel in München, der gesagt hat, es gibt nichts Schändlicheres als die Geschichte der Kirche. Toll. Wenn das einer erkennt und sagt, damit kann man eigentlich keinen Staat machen. Obwohl in unseren Tagen, wissen Sie, das Interesse für Kirche ist sehr groß in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Für Kirche, selbst das Fernsehen interessiert sich dafür und die Presse interessiert sich für Kirche und da wird groß, das rückt in den Mittelpunkt des Geschehens. Uns interessiert weniger die Kirche. Wenn wir da zurückblicken in die 2000 Jahre, da sehen wir viel, viel Versäumnisse von Menschen. Wir gehören ja selber dazu. Das ist ein Spiegelbild unseres eigenen Lebens. Wie viel wir falsch machen, wie viel wir versäumen und wie oft wir nicht im Glauben handeln. Aber das Wunderbare ist doch, dass mitten in dem Trümmerschutt, mitten in dem Geröll, mitten auch in Sumpf und Gestank, dass mittendrin der auferstandene Jesus da ist. Sehen Sie, es ist ein immer neues Wunder, wenn Jesus durch eine traditionelle Kirche hindurch wirkt und Menschen ruft, in seinen Dienst nimmt, wenn er spricht. Ich will es nochmal so sagen, mit den Christen allein kann man keinen Staat machen, mit der Kirchenorganisation auch nicht. Und das will ich gleich dazu sagen, weil manche junge Leute vielleicht denken, dann muss man eine neue Kirche gründen, die wird in kürzester Zeit die Mängel wieder haben, weil wir ja mitgehen, die Menschen. Und da bin ich so froh, dass das in unserem Abschnitt drin steht, vom Unglauben der Jesus-Jünger. Die haben überhaupt nichts fertiggebracht, dem auferstandenen Jesus beizustehen. Es war immer eine Not. Der Herr Jesus musste sie tragen, stützen, rufen, bis sie endlich sich in Bewegung setzten, bis sie brauchbar waren für ihn. Es ist ja immer so geblieben. Deshalb möchte ich zuerst darüber sprechen, von der unendlichen Barmherzigkeit Jesu. Wir haben heute den Sonntag vom guten Hirten. Und Jesus selbst hat ja dieses Bild uns so anschaulich ausgemalt, wie der gute Hirte sich müht, wie er alle seine Schafe kennt mit Namen. Dass wir zuweilen sehr schlimme Schafe sind, das kennen wir ja. Das Wort, das Bild passt wirklich so. Wir sind ja Leute, so ein Herdentier und wir laufen einfach damit. Aber dass wir manchmal unseren Hirten gar nicht kennen, den, der uns zur guten Weide führt, da laufen wir irgendwelchen Verführern nach, die uns was versprechen. Und der gute Hirte, der geht uns nach, auch wenn wir uns verlaufen haben, irgendwo, wenn wir uns verloren haben ins Gestrüpp, wenn wir nicht mehr weiterkommen, wenn wir vielleicht verletzt am Boden liegen, abgestürzt sind, der geht uns nach und ruft uns. Und er gibt niemand auf, dieses Bild Jesu, des guten Hirten, das dürfen Sie nie vergessen, das ist groß. Wie Jesus sich um uns kümmert, wie er sich um uns müht, wie er uns liebt, so kümmert er sich um Sie. So geht er Ihnen nach. Jeder kann das entdecken. Und so ist er damals seinen Jüngern nachgegangen. Also da hätten wir längst die Geduld verloren. Ich gesagt, da ist doch, jetzt waren Sie 3 Jahre in der Lehre und was ist denn rausgekommen? Nichts. Da haben sie sich eingeschlossen, die Türen zugemacht und da hatten sie Angst. Ja, warum hatten sie Angst? Dass vielleicht einer vom Hohen Rat kommt und sagt, das Siegel ist zerbrochen, ihr seid schuld, ihr müsst bezahlen, ihr haftet. Ja, warum denn? Haben sie so Angst? Es ist ja immer unsere Angst, dass wir für die Taten Jesu zur Rechenschaft gezogen werden. Kennen Sie das? Ich habe lange Zeit in meinem Leben mich geniert an Jesus. Wenn mich einer angesprochen hat, gehörst du auch zu Jesus? Ja, nein, wir reden lieber von Kirche, als dass wir von Jesus reden. Sie sind aufgefallen. Wir reden lieber von Kirche, von dieser so anfechtbaren Kirche, die doch so offenkundige Mängel hat. Von der reden wir lieber. Da genieren wir uns nicht. Wir reden von Konfessionen, von Menschen, obwohl die alle Fehler haben. Aber es fällt uns so schwer, uns zu Jesus, dem Auferstandenen, zu bekennen. Und das war bei diesen Jüngern so, dass sie sich versteckt haben. Ich habe so großen Respekt vor den Evangelisten, den biblischen Evangelisten, die in ihren Berichten das so offen erzählt haben. Hand aufs Herz, wie sie es gemacht hätten. Ich bin sicher, bei mir, ich will mich immer ins rechte Richtlücken rücken und wir verschieben manchmal auch so ein wenig die Fakten und die Tatsachen. Die Jünger, die Evangelisten haben ihre Fehler, ihre Mängel, ihre Untreue schonungslos erzählt. Warum haben sie das getan? Weil sie uns einen Dienst tun wollten. Und es wird immer gut sein, wenn wir ganz offen und ungeniert sagen, ja, an uns kann man sich stoßen, an uns kann man sich grün und blau ärgern. Uns kann man sich aufregen und die Gemeinde bleibt eine anfechtbare Größe. Vielleicht sollten wir auch aufpassen, dass wir uns nicht durch irgendwelche Lobhudeleien in ein falsches Licht rücken lassen. Dass wir sagen, nein, nein, bleibt auf dem Teppich. Wir bleiben, solange wir leben, Menschen, die unserem Herrn viel Schande bereiten. Das ist eine Not, dass die Jünger damals schon so schlechte Diener Jesu waren. Warum? Erörtern wir das nicht, um sie jetzt niederzudrücken, sondern um Buße zu tun, um zu sagen, jetzt wollen wir umdenken. Und was heißt umdenken? Ganz neu auf den auferstandenen Jesus setzen und ganz neu mit ihm rechnen. Ist Ihnen das richtig bewusst? Ich will Ihnen heute einen Stoß geben, einen Puffer und sagen, da, Sie müssen das ganz neu wieder erkennen in Ihrem Leben. Und dass das die Menschen, die mit Ihnen zusammenkommen, auch spüren. Der glaubt tatsächlich, dass Jesus den Tod zerbrochen hat. Der Stein über dem Grab flog auf die Seite. Jesus tritt als der Auferstandene in dieser Welt. Und er will mit seiner neuen Kraft in unserem schwachen Leib wirken. Auf unsichtbare, geheimnisvolle Weise. Das glauben wir und damit rechnen wir. Es war ja für die Jünger ein ganz großer Moment, als Jesus zu ihnen kam. Sie wissen, dass ich tagelang umgehe, was ich Ihnen hier in der Predigt erzähle. Und nun, Sie wissen, dass ich sorgfältig jedes Wort aufschreibe. Und dann geht mir es doch darum, wenn ich hier zu Ihnen rede, zu sagen, Sie sollen wissen, dass es nun unabhängig von jedem Manuskript per Du geht. Und dass ich Ihnen das einfach so bezeugen will. Entweder Sie haben heute eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus oder es war für die Katz. So schön die Lieder waren, aber wenn es das nicht war, dass Sie merken, doch, da ist Jesus da. Und er geht mit mir in die Schwierigkeiten, die Sie erwarten, wenn Sie wieder zu Hause sind. Der kümmert sich um Ihre Probleme. Und er ruft Ihnen zu, Friede sei mit euch. Dieser Herr lebt. Er ist da, wo Sie sind. Friede sei mit euch. Sie brauchen sich nicht ängstigen lassen durch die Krankheiten. Sie brauchen sich nicht ängstigen lassen durch die Menschen, mit denen es oft so schwierig ist im Zusammenleben. Sie brauchen sich nicht ängstigen lassen durch das, was sonst an Nöten auf ihnen liegt. Friede sei mit euch. Das heißt doch nichts anderes. Ich bin da, sagt Jesus. Ich trage eure Not, ich kenne euch und ich bin bei euch. Sehen Sie, und jetzt ist gar nicht wichtig, in welcher Kirchenorganisation wir sind und welche Menschen um uns her sind. Ob Freikirche, Hauskreis oder welche Konfession auch immer, Christen können nur von Christus reden, dem auferstandenen Herrn. Das ist der einzige Schatz der Kirche und sein Wort, das Evangelium. Wie barmherzig, ja wie unendlich barmherzig ist doch der auferstandene Herr. Und Glauben fängt immer damit an, dass ich einfach erkenne, er lebt wirklich. Er zeigte ihnen seine Seite, die Wundmale seiner Hände. Der Jesus für uns gestorben. Das ist ein Faktum, eine Geschichtstatsache. Der ewige Gottessohn für mich. Das ist der einzige Punkt, wo ich weiß, da ist diese Welt durchbrochen und die unsichtbare Welt Gottes wird für mich fassbar. Im Glauben, ich darf ihm vertrauen, Friede sei mit euch. Er lebt, er ist bei uns und er hat auch die bedrohlichen Gefahren meines Lebens unter Kontrolle und ich darf mich in seiner Hand bergen. Friede sei mit euch. Ich kann Ihnen den Glauben nicht anders beschreiben als so. Jetzt ein zweiter Punkt. Ja, da gibt es immer wieder Diskussionen, seitdem ich das mal losgetreten habe in meiner Naivität. Dass andere sagen, lassen Sie diese Punkte wieder weg, Sie sind wirklich. Andere sagen, nein, machen Sie sie gerade wieder. Ich mache es, wie mir es gefällt. Keine Sorge. Also, ich will auch, dass man da mal nochmal aufpasst und merkt, jetzt hat einer abgehängt und hat schon ans Mittagessen gedacht, dass man wieder da ist und sagt, aha, jetzt will ich wieder da. Wir stehen mitten in der Welt. Erste war, wie unendlich barmherzig ist doch Jesus. Wir stehen mitten in der Welt. Ich sende euch. In unserer Gemeinde liegt es nahe, dass einer denkt, muss ich jetzt auch nach Angola? Nicht? Oder in den Südsudan oder so. So meint das Jesus ja nicht. Die Welt ist ja schon hier in diesen Kirchenmauern. Ich habe nie den Eindruck gehabt, als ob der Teufel in diesen Hallen nicht weniger, hier so vielleicht noch geschäftiger als draußen. Und kann unser Herz und unsere Ohren oft besetzt halten, dass wir nichts merken. Sie müssen wissen, in dieser Welt, in der Fürst dieser Welt tobt, in der es unendlich viele Missstände gibt. Und die wollen wir als Christen auch wach sehen. Ich wollte vorhin auch gar nichts beschönigen oder als unwichtig erklären. Diese Welt sendet uns Jesus. Und da ist Ihr Platz dort in der Welt. Das ist auch so eine ganz üble Geschichte der Christen, dass sie einen Unterschied gemacht hat zwischen angeblichen Geistlichen und den Weltlichen. Und da ist alle Lumperei und alle Sünde daraus gekommen. Jesus gab seinen Jüngern den Geist und sendet sie als nicht bezahlte und nicht Talarträger in die Welt. Das ist der Auftrag eines jeden Christen, auch heute für Pastoren. Genauso, für jeden. Und er sendet sie in die Welt und da ist unser Platz. Und das heißt doch einfach, da wo wir jetzt einmal sind, ob Sie beim Finanzamt arbeiten oder bei Bräuninger im Büro oder ob Sie Mutter in einer Familie sind oder Lehrer in der Schule, ganz gleich, Sie sind in der Welt. In einer Welt, die nur Spott und Lachen übrig hat. Und das müssen Sie wissen, je klarer auch Ihr Glaube, Ihre Verbundenheit mit Jesus zum Ausdruck kommt, umso wilder und ungestümer wird der Widerstand gegen Ihr Zeugnis, Ihr Lebenszeugnis. Sag noch einmal, das erträgt man sehr wohl, alle irdischen Gestalten und Formen auch der kirchlichen Konfessionen. Aber wenn ein Mensch über das Wort Jesu redet, dann geht er spottlos. War ja gestern die große Feier auch vom Hensler Verlag, das ist ja der größte evangelische Verlag. Wundert mich ja immer wieder, wie in weiten Teilen unserer kirchlichen Presse einfach das kaum mehr zum Vorschein kommt. sind andere Dinge so wichtig, aber wunderbar, ein klares Wort, ein klares Jesuszeugnis, da braucht uns das nie erschrecken, wenn auch ein paar sagen, das gefällt mir nicht und spotten und lästern. Aber jetzt bitte, da will Jesus von uns, dass wir mutig hineingehen und Jesus gibt uns eine Hilfe. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der gleiche Widerstand und der Spott wird uns treffen. Wenn Sie keinen Widerstand und keinen Spott spüren, könnte das davon herkommen, dass Sie vielleicht nicht richtig sich senden lassen. Ich denke, es bleibt unausweichlich. Das spüren oft schon unsere jungen Leute, kaum machen sie eine Glaubensentscheidung fest und vertreten das in ihrer Klasse, dass sie um Jesu Willen gewisse Dinge nicht anders könnten. Und dann kommt der Widerstand und der Hass und die Feindschaft. Ich sage, genauso wie mich der Vater gesandt hat, will sie nur auf ein paar Kleinigkeiten hinweisen. Unser Platz ist da in der Welt, aber bitte achten Sie drauf. Heute wollen viele Christen den Triumph Jesu erleben. Und sagen, ich will für Jesus wirken und dann will ich auch so machtvoll, wie der Auferstandene aus dem Grab herauskommt, da will ich das demonstrieren, wie sieghaft die Kraft Jesus. Nein, passen Sie auf, wenn Sie gleich wie Jesus gesandt sind, dann haben Sie Teil an seiner Niedrigkeit. Und da sind mir immer die alten Missionare ein Vorbild, die oft bis zu 50 Jahren an einer Stelle arbeiteten, ohne eine Frucht zu sehen. Aber wenn man dann später nach ihrem Tod dorthin blickt, dann sieht man erst, wie Gott das wahr macht, dass er das Tote ins Leben ruft. Und so wird es in Ihrem Leben oft sein. Bleiben Sie treu im Kleinen dran an der Arbeit, die Ihnen aufgetragen ist vom Herrn. Und deshalb ist jedes Amt groß und lassen Sie sich verblüffen von dem, was Sie sich vielleicht machen könnten und leisten könnten. Da bleibt eine Mutter treu dabei und sagt, auch wenn meine Kinder groß sind, das ist meine Lebensaufgabe, dass ich in das Leben meines Sohnes oder meiner Tochter noch was hineingeben will, obwohl der vielleicht sich schon löst und sagt, ich will doch von meiner dummen Mutter nichts mehr hören. Und sie hält an einem Gebet und vergisst ihn nicht. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dass wir den Hirtendienst von Jesus lernen. Man kann ja vielleicht denken, passt das überhaupt, dass man das so überträgt und sagt, wie Jesus, so wir auch. Jesus war doch Gottes Sohn und sein Opfer war vollkommen und seine Hingabe war groß. Sicher, da gibt's Dinge, die kann man nicht vergleichen, aber in der entscheidenden Sache der Sendung, wir werden den gleichen Widerstand spüren. Eine Welt will das nicht hören. Der Fürst der Welt sperrt die Herzen der Menschen zu. Und trotzdem wird der Auferstandene wirken. Wir haben die Verheißung, dass unser Dienst nicht vergeblich ist. In dem Herrn Jesus. Und wir dürfen ganz getrost sein, dass wer so im Glauben wird, wird es erleben. Ich möchte Ihnen jetzt Mut machen, dass Sie sagen, gut, dann fange ich an mit einer Kindergruppe bei uns im Haus. Oder dann lade ich ein paar Freunde ein, wir versuchen einen Hauskreis zu starten. Es ist bei jedem, bei Ihnen genauso schwierig gewesen wie bei mir, dass man sagt, ich kriege den Schritt nicht. Sitzen so viele Leute da, die sagen, war wieder schön und gehen nach Hause und dann lassen Sie das alles zurück. Statt dass Sie merken, Sie sind jetzt von Jesus gesandt, am liebsten würde ich Sie jetzt, wie beim Abendmahl, einzeln hier vortreten lassen, niederknien, die Hände auflegen und sagen, so sende ich dich zum Missionsdienst, in deiner Familie, in deinem Büro, unter deinen Freunden, dort, wie Jesus uns sendet. Und dass Sie dann die Ausdauer haben, die Ausdauer Jesu, der nicht müde wurde, der das Wort nicht den Menschen anpasste. Das ist eine schreckliche Versuchung heute für die Kirche, damit man ankommt bei der Welt. Das geht doch nicht. Und doch klar, das eine Wort, das unveränderliche Wort des Evangeliums, so sagen, Menschen das verkünden, es gibt ein Gericht, vor dem wir mal stehen, bringt dein Leben in Ordnung, lasst euch versöhnen mit Gott. Haben Sie es Ihren Kindern deutlich gesagt? Sie schulden das doch. Der Bußruf innerhalb der Gemeinde, dass man sich reinigt von falschen Werken, von bösen Werken, das schulden wir. Und jetzt noch das Letzte. Was können wir denn tun? Was können wir denn tun? Ja, da denken wir an die Gaben. Für was wäre ich vielleicht fähig und tauglich? Könnte ich noch in der Jugendarbeit mithelfen? Könnte ich in der Kinderkirche helfen? Wir denken ja zuerst immer an die kirchlichen Dienste. Ich meine, nein, jetzt überlegen Sie sich mal, welchen Menschen wird mir heute der Herr über den Weg schicken? Ist es ein Brief?
Vielleicht ein Trauerbrief oder ist es ein Besuch bei einem Kranken? Wie kann ich dem ein Wort vom auferstandenen Jesus bringen? Und je natürlicher sie es machen, ein echter, umso wunderbarer wirkt es. Weil es kommt ja nicht auf unser Können an, sondern es ist ja das Geheimnis des auferstandenen Jesus, der mit seinem verlotterten Jüngerhaufen, so war das doch, mit seinem ängstlichen Haufen da, wirkt und schafft. Und diese Schar der untreuen Jünger beruft zur Weltmission. Und er gibt ihnen das mit Friede sei mit euch. Er sagt es ja zweimal, Friede sei mit euch. Sie brauchen sich nicht sorgen. Manchmal sorgen wir uns um die Sache Jesu und das brauchen wir gar nicht. Wissen Sie, die Sache Jesu, die wird den Weltuntergang überleben. Das Reich Gottes wird nicht untergehen. Das hängt auch nicht an Zahlenspielereien. Wie viel sind denn das noch und so? Seien Sie ein klarer Zeuge. Das hat mich immer fasziniert, wenn ich auch zurückdenke, wie wir also angefangen hat in Jugendarbeit, da waren ein paar und die kamen zusammen. Oder einer und hat angefangen, hat sie einen zweiten gesucht und hat sie angefangen, mal Bibel zu lesen und zu beten. Und der Herr tat hinzu, das macht er. Friede sei mit euch. Sie werden das erleben, auch wenn sie sich sorgen und sagen, meine Angehörigen, die weisen das alles von sich. Ich mache doch nichts. Bleiben Sie lieb, wie der gute Hirte, geduldig. Ich halte es für ein ganz schlimmes Missverständnis, dass wir oft denken, wir müssen es machen. Da denken wir an unsere Gaben, wie wir das können. Wissen Sie, mit unseren Gaben, da kommt so was ganz Falsches in den Blick. Und unser Herr hat noch selten durch große Redegaben wirken können, noch selten durch schöne Menschen. Und er hat noch selten gewirkt durch Geld und Gut. Und das braucht Gott alles gar nicht. Die chinesische Kirche ist am meisten gewachsen auf 50 bis 70 Millionen Gläubige aus einer Zahl von unter einer Million in der Verfolgung, ohne dass Geld vom Ausland kam, ohne dass sie Häuser hatten. Das braucht unser Herr gar nicht. Der auferstandene Jesus kann durchbrechen, aber wo kein Glaube ist, kann nicht wirken. Das hemmt ihn. Und das ist die Not heute in unseren Gemeinden und Kirchen. Wo sind Menschen, die Jesus vertrauen, glauben? Und sehen Sie, wenn Erneuerung, Erweckung wo ansetzen muss, dann muss es da ansetzen am Glauben, dass da wieder Menschen sind und sagen, ich rechne tagtäglich mit dem auferstandenen Jesus, unserem Herrn. Ist doch wunderbar, wenn man das weiß und sagt, die Schwierigkeit, ich weiß, überall Jesus ist da, ich falle nur in seine Hände und ich habe keine Sorgen. Ich denke an einen jungen Mann, der war voller sprühender Aktivität, er war klug, er war, wie wir sagen, wief, begabt, clever. Und er hat zu viel gebracht in der Welt, er wurde reich und wohlhabend. Und dann, in einer wichtigen Stunde seines Lebens, ist ihm der Herr in den Weg getreten, das war Jakob. Und dann hat ihm der Herr gesagt, das war nicht dein pfiffiger Verstand, sondern ich war es. Und er hat selber von seinem Leben sagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Und in ihrem Leben, wenn sie mal was rühmen können, können sie das nur rühmen. Alles andere ist falsche Einbildung. Denn das, was Gott tut, tut er immer ohne unser Verdienst. Das tut er nur aus Treue, aus Liebe, wo er unseren Glauben belohnt. Wer ihm vertraut, erlebt das. Und da hat Jesus seinen Jüngern auch noch das mitgegeben, dass sie Sünden vergeben sollen. Ich habe ja mal so stur die Regel aufgestellt, sollte keine Verkündigung sein, keine Predigt, die nicht auf das Kreuz Jesu zielt, auf die Vergebung der Sünden. Ich meine, es steht so beherrschend in der Sendung drin, dass Jesus gesagt hat, das soll die Mitte sein. Und um diese Mitte gruppiert sich viel anderes. Manche Tat der Diakonie und der Liebe und der Hilfe, aber das Wichtigste ist die Vergebung der Sünden. Dass unsere Generation heute das leugnet, dass wir vor Gott Schuld haben, das braucht sie gar nicht überraschen. Natürlich sind wir vor Gott. Wir Leute, die wir uns heute zum Gottesdienst versammeln. Menschen, die es unserem Herrn sehr, sehr schwer machen. Und die täglich vielfach sündigen, auch wenn wir im Glauben stehen. Und das ist unser Schatz und unsere Freude, dass wir Vergebung haben und von der Vergebung leben. Und darum reden wir nicht mehr von der Schuld. Das ist der Grund. Weil das versenkt ist und weggetan und immer vorgeholt wird. Und wir dürfen uns jetzt an der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen freuen. Und dann wünsche ich Ihnen diesen Mut, von dem wir vorhin gesungen haben, wo man in die Fluten geht. und sagt, ich weiß, jetzt gibt's gerade noch die Bewährung zu leisten, die vor mir liegt, dass ich hindurchgehe und es wage und viel gewinne für meinen Herrn. Ich möchte Raum erobern, ich möchte meinen Herrn bekennen, den auferstandenen, lebendigen Herrn Jesus. Und da können Sie viel wirken. Der Herr sendet Sie. Amen.